Ihr seht ja schon, das Thema ist Afrikum zwischen Protest und guter Nachbarschaft. Das ist schon so ein bisschen auch die These des Vortrages jetzt und ich hoffe, ich kann das so ein bisschen ausführen. Das Afrikum ist ja den meisten von euch ein Begriff. Es gab ja in den letzten 2 Jahren relativ viele Presseberichte über den Drohnenkrieg, was da so das Afrikum in Stuttgart macht. Es gab etliche Beiträge auch in den Stuttgarter Zeitungen zum Beispiel. Ich will aber kurz am Anfang, bevor ich so ein bisschen die These von dieser guten Nachbarschaft noch ein bisschen unterstreichen will, weil es geht ja eben um konkrete militärische Landschaften. Wie wirkt so ein militärischer Ort, so eine militärische Landschaft wie das Afrikum auf die Umgebung und auch nach innen als Landschaft? Nochmal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich so dieses Afrikum macht und was das ist. Man sieht, die Welt ist aufgeteilt in 6 Regionalkommandos durch die US-Streitkräfte und jedes dieser Regionalkommandos sind 7. Nee, 6 Stück, das eine ist doppelt.
Und es sind tatsächlich
genau. Space-Kommandos. Genau, es gibt 6 Regionalkommandos und noch weitere andere Kommandos für Space, für Atomwaffen und so weiter. Aber 6 Regionalkommandos, die die Welt quasi in Teile aufgeteilt hat und jedes dieser Kommandos ist quasi verantwortlich für alle militärischen Aktivitäten in diesem Gebiet, was eben zugewiesen ist. Wir in Stuttgart haben ja das Glück, gleich 2 davon zu besitzen. Zum einen, das sieht man ja, ist dieses US-EUCOM, das nämlich für ganz Europa, für Ukraine, Russland, Georgien, Aserbaidschan, Türkei und ja, für all die ganzen Übungen. Wir hatten ja am Freitag kurz über Trident Juncture gesprochen, diese große Militärübung oder die vielen Militärübungen. Die Nathalie hat ja darüber viel erzählt oder jetzt geschrieben. Und das ist quasi der US-Anteil im Grunde immer vom EUCOM aus geplant. Zudem sind ja die letzten stationierten Atomwaffen in Büchel, laufen wahrscheinlich auch zum Teil mit über EUCOM-Koordination. Das EUCOM gibt es auch schon seit mehreren Jahrzehnten in Stuttgart. Es gab viele Proteste. Es gab ja 1983 diese lange Menschenkette Stuttgart-Ulm. Die fing ja beim EUCOM an. Mit 250.000, 300.000 Menschen, glaube ich. In den 90er Jahren gab es zahlreiche Entzäunungsaktionen, wo quasi so ein klassischer Go-In, wo die entzäunt wurde, das EUCOM. Und genau dieser, auch die Gerichtsverfahren im Grunde provoziert wurden, um da Aufmerksamkeit zu generieren. 2003 gab es eine große Umzinglungsaktion mit 6.000 Menschen. Es gibt tatsächlich also eine ganz lebendige Widerstandstradition. Und wer da Lust hat, da gibt es bestimmt einige hier im Raum, die auch hier und da dabei waren und bestimmt ganz spannende Geschichten dazu erzählen können. Das zweite, über das ich jetzt noch mehr sprechen möchte, ist das US-Afrikum. Das ist quasi außer Ägypten für alle Militäraktionen in Afrika zuständig. Das hat sich 2007, 2008 wurde das aus dem EUCOM in Stuttgart ausgegliedert, weil die US-Streitkräfte ja einen größeren Fußabdruck in Afrika hinterlassen wollten. Und jetzt stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, warum ist jetzt das EUCOM in Europa, das scheint irgendwie logisch, warum ist jetzt das Afrikum in Afrika? Da gibt es ganz verschiedene Erklärungsmuster. Das ist so auf der Facebook-Seite vom Afrikum, da hat das mal jemand gefragt, hey, warum ist eigentlich das Afrikum nicht in Afrika, sondern hier in Stuttgart? Und da wurde dann geschrieben, ja, strategisch und operational macht das natürlich viel Sinn, Kräfte hier beieinander zu halten in der ganzen Militärregion Stuttgart. Und ja, das ist so die Erklärung und man hat eigentlich vor, das Afrikum auch weiter in Stuttgart zu behalten. Es gab eine gewisse Zeit lang Überlegung, das umzustrukturieren, aber das bleibt jetzt erstmal in Stuttgart. Meine These geht ja ein bisschen weiter noch an der Stelle, dass natürlich diese strategischen und operativen Lage relativ geschickt ist für das Afrikum. Es ist Ramstein in der Nähe, es liegt relativ nah zu Italien, wo viele Einheiten stationiert sind und bildet so eine Art Riegel ja auch nach Osten mit dem EUCOM, mit Grafenwöhr, mit Kolbitz-Letzlinger Heide. Aber mein Argument, was ich ganz gerne immer bringe, das nennt sich der Wohlfühlfaktor. den ich ganz entscheidend finde, weil es eben diese Militär-Community in Stuttgart schon lange gab, schon lange gibt. Und darauf will ich so ein bisschen auch, weil es geht ja hier auch viel um Widerstand, wie können wir eigentlich so widerständig auch sein bei solchen militärischen Landschaften. Und ich will dann später noch zeigen, dass da so ein bisschen der Hebel ist, den wir auch jetzt in Stuttgart versuchen umzulegen. Zunächst nochmal zum Kommando selbst. So eine Militärinfrastruktur ist eben nicht nur diese Kommandozentrale in Stuttgart-Möhringen, wo ja ungefähr 1500 Leute arbeiten, sondern so eine Kommandostruktur ist ja sehr vielfältig. Es gibt zum Beispiel in Neapel, da sind dann quasi die Marineeinheiten stationiert. Und ganz wichtig, hier seht ihr so ein bisschen die verschiedenen Einheiten oder Kommandostrukturen. Rammstein ist ein bisschen dabei, Stuttgart mit den Marinekräften, mit den Marines, die sind vor allem in Böblingen stationiert. Aber insbesondere unten rechts ist Djibouti dabei. Da gibt es ja das bekannte Camp Lemonnier, das ist ja in letzter Zeit öfter mal in den Nachrichten gewesen. Und das ist ja relativ wichtig für diesen Drohnenkrieg, der ja von Stuttgart aus geht. Mir ist es ganz wichtig, dass, jetzt steht zwar im Programm so ein bisschen mit der Drohnenkrieg im Fokus, tatsächlich war das eher als Lockstoff gedacht, weil es natürlich für uns auch gerade ein ganz interessantes Mobilisierungsmoment ist, um eben auf diese militärischen Landschaften, die es eben zum Beispiel jetzt in Stuttgart lokal gibt, nochmal ganz anderen Mobilisierungscharakter auch darüber zu gewinnen. Deshalb die Drohnen am Anfang, was so das Afrikum macht, möchte ich doch voranstellen. Das ist eine Grafik vom Spiegel, glaube ich. Und die finde ich eigentlich ganz schön, weil das ist so der Stand, wie gerade vermutet wird, dass eigentlich das Afrikum in Stuttgart in die Drohnenkriegsführung in Somalia und wahrscheinlich auch im Jemen beteiligt ist. Wenn ihr das erkennen könnt, da gibt es in der Mitte die Nummer 1, da ist Stuttgart. Da wird nämlich die Definition und Ermittlung, also die Zielauswahl im Grunde oder die Agenda, wird dort gesetzt, wer eben als Ziel in Frage kommt, welche Infrastrukturen, welche Menschen. Da gibt es Analystinnen und Analysten. Es gab ja vor 2-3 Jahren dieses Buch Geheimer Krieg, nannte sich das, von John Götz und Christian Fuchs. Die haben da ja sehr aufwendig recherchiert. Und die eben genau so eine Zielliste zusammenstellen von Menschen, die eben getötet werden sollen. Und man sieht, das geht dann rüber zur Nummer 2, zum Herrn Obama, wo das dann quasi gegengezeichnet wird, wo dann so der Befehl im Grunde erteilt wird. 3, da ist dann die Drohnenpiloten, die selbst ja hier im Beispiel in New Mexico stationiert sind, in der USA, also die Drohne tatsächlich am Joystick, mehr oder weniger vereinfacht gesprochen, steuern. Über Rammstein in Rheinland-Pfalz läuft dann ganz viel Datentransfer, ganz viel Logistik eigentlich dieser Drohnenangriffe. Selbst war ja der Herr Obama im Deutschlandbesuch hier vor 1-2 Jahren. Da wurde ja gefragt, ja, wie ist es hier eigentlich mit den Drohnen? Fliegen die jetzt hier von Deutschland aus? Und da hat er gesagt, nein, die fliegen nicht von Deutschland aus. Hat recht, fliegen ja nicht von Deutschland aus, wahrscheinlich. Das ist sogar, selbst da muss man ein Fragezeichen zum Teil machen. Aber tatsächlich für Somalia und den Jemen, so die allgemeine Lesart, werden sie eben quasi in Djibouti in die Höhe steigen gelassen, tun dann eben in Mogadischu zum Beispiel Drohnenangriff verfolgen. Ich will darauf gerne näher drauf eingehen, da empfiehlt sich wirklich dieses Buch Geheimer Krieg und ganz viele andere Veröffentlichungen. Das ist aber sehr spannend, weil natürlich hier Stuttgart ziemlich im Mittelpunkt steht und eben sowas wie Agenda-Setting betreibt. Und ja, es gibt ja so Schätzungen, wie viele Menschen durch Drohnen in Jemen und Somalia getötet wurden. Wie gesagt, Jemen muss man ein bisschen in Klammern setzen, weil da unklar ist, ob die Zieldefinition von Stuttgart aus erfolgt oder von einem anderen Regionalkommando. Zumindest ist aber Stuttgart verantwortlich für die Basis in Djibouti, von wo aus die Drohnen auch wahrscheinlich für den Jemen starten. Deshalb will ich die da doch mit in die Verantwortung nehmen. Und es gab so 2014, also Anfang 2015, so Schätzungen, dass ungefähr 1000 Menschen in Somalia und Jemen durch Drohnenangriffe getötet wurden. Das kann sich jetzt natürlich schon durch die Spannung im Jemen nochmal sehr verändert haben. Aber das heißt im Grunde, dass 1000 Menschen wahrscheinlich hier in Stuttgart auf eine Liste gesetzt wurden. Weniger Menschen, weil natürlich immer viele andere Menschen noch dazu sterben bei diesen Drohnenangriffen. Und ja, aber letztlich die Verantwortlichkeit dann hier tatsächlich bei Nummer 1 auch zu suchen ist. Vor kurzem gab es The Intercept, hat so ein bisschen veröffentlicht, wo eigentlich die USA noch weitere Drohnenstandorte in Afrika hat. Man sieht, es ist eine ganz lange Liste, von wo aus den Seychellen, von wo aus Drohnen starten und landen, wo Überwachung im Grunde, Überwachungsdrohnen viel fliegen, zieht sich wie so ein Riegel und auch dafür zeichnet sich das AFRICOM in der Koordination zumindest verantwortlich. Ich will aber gerne nochmal davon wegkommen, diesen Drohnenkrieg ausschließlich im Fokus vom AFRICOM zu haben, sondern das AFRICOM koordiniert eben alle militärischen Einsätze, insbesondere auch extrem viel Ausbildungsmissionen. Der Nick Thurs, ein Journalist oder Analyst, der hat hier so eine ganz schöne Karte mal aufgestellt, das ist jetzt von 2012, 2013, wo überall Militärkooperationen der USA laufen. Das sind ganz verschiedene Programme. Als das AFRICOM aus dem EUCOM ausgegliedert wurde, wurden ungefähr 180 solcher Sicherheitskooperationen angestrebt. Und man sieht, 2013 waren es 481, jetzt ist man mittlerweile 2014 bei 674, was auch immer diese Sicherheitskooperationen dann im Einzelnen sind. Aber man merkt, hier ist tatsächlich eine verstärkte Aktivität, auch was so Übungen angeht. Zwei ganz wichtige Sachen möchte ich kurz nennen. Das erste ist GPOI. Das ist so eine Art Ausbildungsinitiative, die lief schon von 2005 bis 2014. Da wurden auf dem afrikanischen Kontinent durch die USA ungefähr 250.000 Soldatinnen und Soldaten, afrikanische Soldatinnen und Soldaten, quasi afrikanische Lösung für afrikanische Probleme, wird ja immer so schön gesagt, ausgebildet. Das Programm wird nahtlos ab 2015 fortgesetzt und es sollen in den nächsten 5 Jahren nochmal 250.000 Soldatinnen und Soldaten ausgebildet werden, um eben vor Ort Krieg zu führen. Das zweite sehr interessante ist, dass auch die USA die APREP-Initiative aufgelegt hat, APREP. Und wir hatten es ja am Freitag schon, dass die NATO gern so eine Speerspitze schaffen möchte, aber es soll auch für die Afrikanische Union so eine Speerspitze geschaffen werden aus den Teilstreitkräften Äthiopiens, Ghanas, Senegal, Tansanias, Ugandas und Ruandas. Und das Ganze soll ungefähr 500 Millionen Euro kosten. Es gibt noch viele andere Sicherheitskooperationen und Programme. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, weil das rahmt ja erstmal nur das, was AFRICOM so unter anderem macht. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Es gibt noch die Spezialkräfte, die auch in Afrika dann aktiv sind. Mir geht es aber ja tatsächlich eher um dieses gute Nachbarschaftsverhältnis, um die Kooperation. Und von dieser Kooperation gibt es eben mit dem Verteidigungsministerium, mit der Bundeswehr, aber auch auf Stadt- und Landebene eine ganze Menge. Links seht ihr die aktuellen Einsätze der Bundeswehr in Afrika und quasi überall. Und man sieht, da sind noch einige afrikanische Länder dabei. Bekannt ist ja insbesondere Mali, Somalia. Es gibt noch ein paar UN-Missionen. Aber rechter Hand seht ihr mal so eine Auswahl an großen Militärübungen, die in Afrika stattfanden, insbesondere auch zentral vom AFRICOM mitorganisiert. Und bei ganz vielen dieser großen Militärübungen übt eben auch die Bundeswehr mit. Also es gibt diese Operation Flintlock, Obangame Express wurde ja relativ breit auch gefeatured von der Bundeswehr. Das ist wirklich nur eine Auswahl von verschiedenen großen Trainingsszenarien, wo Deutschland mehr oder weniger stark eben mit der Bundeswehr beteiligt ist. Und wir wollten das ja am Freitag, wer da schon die Zeit hatte, abends zu kommen, doch so ein bisschen demonstrieren, dass eben dieses Training viel mehr auch in unseren Fokus rücken sollte, weil da eben Krieg vorbereitet wird. Und ja, dort muss er eben auch zum Teil mit gestoppt werden. Das AFRICOM selbst, das ist ja jetzt erstmal so eine Art Funktionsbeschreibung, aber ich will schon mal ein bisschen mehr zu diesen militärischen Landschaften selbst gehen. Ist ja eine Kaserne, die in Stuttgart-Möhringen quasi Möhringen beheimatet ist, in den Kelly Barracks. Das ist so ein Lageplan von den Kelly Barracks und man sieht, da gibt es in den quasi in der Kaserne gibt es Schulen, gibt es ein Baseballfield, gibt es einen Hundewaschsalon, gibt es verschiedene Clubs, es gibt so einen Gun and Rod Club, also so ein Club für Waffenliebhaberinnen und Jeep, also Offroad-Freunde. Und ja, es gibt Banken, es gibt eine ganze Menge eigentlich da zu entdecken. Und ich komme da nochmal drauf. Und in Böblingen, also wir haben ja so eine ganze Militärregion eigentlich. Es gibt quasi das Afrikum in Möhringen, das Eukum in Vaihingen. In Böblingen gibt es diese große Panzerkaserne. Am Flughafen gibt es was. Es gibt in Bad Cannstatt eine größere Kaserne. Und unter anderem in Böblingen wurde jetzt ja eine neue Highschool eröffnet. Das ist ein Artikel aus der Stuttgarter Nachrichten. Auch Schießen steht auf dem Lehrplan. Das habe ich mir nicht ausgedacht, den Titel, aber... Ja, es war so ein bisschen Teil der Einbindung auch von regionalen Medien durch das Afrikum. Da gab es in der letzten Zeit eine ganz intensive Medieneinbindungsstrategie im Grunde seit diesen Enthüllungen von Geheimer Krieg. Da durften immer wieder Journalisten reingehen, sich schöne Sachen angucken. Hier auch diese neue Highschool, die auch von deutschen Firmen natürlich gebaut wurde. Und die natürlich die Attraktivität auch für die Soldatinnen und Soldaten, die hier nach Deutschland stationiert werden sollen, die Attraktivität so eines Standorts eben nochmal erhöht, eben diesen Wohlfühlfaktor. Selbst hat die US-Community in Stuttgart ungefähr 22.000 Mitglieder, davon sind aber nur 4.000 Soldatinnen und Soldaten und ungefähr 3.000 Kinder, die dann eben auch mitleben und mitgekommen sind. Und tatsächlich wohnen ungefähr 80% der Community auch außerhalb der Kaserne. Das Schöne ist, wenn man mal so eine Kasernenumrundung macht, da wird man am Anfang solche Mietskasernen finden, wo eben die einfachen Soldaten leben. Wenn man ein bisschen weitergeht, gibt es dann auch die Villen mit Pool, wo eben dann die Kommandeure und Offiziere wohnen. Also Klassenverhältnisse, um das jetzt mal marxistisch zu sagen, zeichnen sich eben auch in so einer Kaserne ab. Wie gesagt, nochmal ganz kurz zu dieser Einbindungsstrategie, die natürlich dann auch passiert, Einbindungsstrategie von Medien, von der SPD, da gab es Ausflüge ins Afrikum mittlerweile von unterschiedlichen Hochschulklassen, aber eben vor allem von Regionalmedien. Seit dieser Widerstand eben doch mehr geworden ist oder die mediale Aufmerksamkeit, wird eben immer wieder versucht, auch groß das Afrikum zu featuren. Es gab große Artikelserien zur Ebola-Hilfe zum Beispiel. Es gab diesen Artikel, den Schlechter vom Schlachtfeld beseitigen. Ich dachte erst, wow, die Stuttgarter Nachrichten sind ja voll das kritische Meinungsblatt hier. Aber da war er gar nicht gemeint damit, dieser Kommandeur, sondern die beseitigen den Schlechter vom Schlachtfeld. Da ging es um den Joseph Kony, glaube ich. Weil selbst stellt sich das Afrikum nämlich lieber sehr sozial dar. Wir hatten es schon mit Ebola, hatte ich schon angesprochen. Hier so Hilfeleistungen in Afrika, das ist ja ein beliebtes Thema. Und es gibt auch schon seit mittlerweile 8 Jahren eine sehr enge Kooperation mit der Sozialbürgermeisterin von Stuttgart. Die fährt dann einmal im Jahr zum Afrikum hin und hat also diese Kaufkraft 10-Euro-Tüten mit. Das finde ich ein ganz hübsches Bild. Also die geht dann so in das Afrikum oder Eukum und wirbt dann quasi in der Kaserne bei den Soldatinnen und Soldaten für Spenden, weil jedes Jahr das Afrikum an 200 sozial schwache Kinder in Stuttgart zu Weihnachten Weihnachtsgeschenke verteilt. FDP, glaube ich. Genau. Und ja, das hat eine lange Tradition mittlerweile, dieses Schenken. Und ich finde es ja auch eine tolle Sache. Die Frage ist, was diese ganze Infrastruktur sonst kostet, wie viele Kinder man dann beschenken könnte. Aber gut, 10-Euro-Tüten, packt das mal ein. Ich will ein bisschen weiterkommen zu dieser Kooperation, weil mir das ganz wichtig ist. Man hört oft, ja, Deutschland ist ja gar nicht mehr souverän und so Geschichten. Aber mir ist es schon sehr wichtig zu betonen, dass wir auch in Stuttgart als Protest eben genau diese gute Nachbarschaft, diese gute Kooperation und diese Partnerschaft in den Blick nehmen wollen, weil das uns nämlich auch handlungsmächtig macht. Wenn man irgendwie sagt, ja, die USA oder so, das macht ohnmächtig für Aktion und wir zielen eben auf Handlungsmacht und darauf ab, eben in dieser militärischen Landschaft Verknüpfungen zu beenden, aus denen politisches Kapital eben für lokale Politik, für Stadt, für Oberbürgermeister und so weiter geschlagen wird. Es gibt ein ganz schönes Zitat, das habe ich schon hier und da mal vorgelesen, aber ich finde es immer wieder schön. Da wurde der Facility Manager quasi vom Afrikum und Eukum gefragt, sehen Sie keine Defizite im Kontakt zu den Deutschen? Bla bla bla, sagte dann. Nee, wir eigentlich ganz tolle Kooperation. Es gibt sogar diesen deutsch-amerikanischen Golfclub in Kornwestheim mit 900 auch deutschen Mitgliedern. Das soll unter anderem nächstes Jahr auch mal ein Ziel von einer Demonstration sein, um eben dieses Wohlfühlklima zu stören. Er wird dann noch weiter gefragt, ich kürze es ein bisschen ab, dass manche sagen, ja hier Afrikom, da ist so eine Blackbox, so eine Stadt in der Stadt, wo eigentlich niemand weiß, was da passiert, Geheimhaltung. Und er sagt dann, ja, wenn wir etwas bauen, stehen wir mit dem deutschen Bauamt in Verbindung. Wir können keine Schaufel in den Boden stecken, bevor wir nicht die deutschen Stellen informiert haben. Auch wir müssen auf Umweltverträglichkeit prüfen, bevor wir ein größeres Projekt beginnen. Schauen Sie sich die Tierarten an, die geschützt werden müssen. Das braucht wissenschaftliche Expertise. Wenn du kein Experte bist, kennst du den Wert dieser Arten nicht. Ich möchte damit sagen, dass US-Stützpunkte in Deutschland in allem, was sie tun, auf die deutsche Seite angewiesen sind. Wir können hier nicht einfach so unsere eigenen Entscheidungen fällen. Nicht von dem, was wir hier tun, passiert ohne deutsche Zustimmung. Das muss man sicherlich ein bisschen differenzieren hier und da an manchen Stellen. Sicherlich gibt es gewisse operative Entscheidungen, die eben nicht explizit immer abgesprochen werden. Aber wir müssen eben auch für unseren Protest natürlich da ansetzen, wo es eben auch diese guten Kooperationen gibt. Ich hatte das schon, ich sammle das so ein bisschen schon seit längerem. Ich tue das nur ein bisschen zusammenfassen. Als eben diese ganzen Geschichten aufkamen mit den Afrikom, gab es dann die offiziellen ersten Gespräche zwischen Bundeswehr und Afrikom im Afrikom. Natürlich gab es auch vorher schon, 2014 war das, eine gute Zusammenarbeit. Der Mari hatte zum Beispiel mal was dazu geschrieben, wie auch in Mali mit dem KSK und so weiter kooperiert wurde. Es werden regelmäßig Orden verliehen an die amerikanischen Streitkräfte, an die deutschen Streitkräfte, vice versa, für gute partnerschaftliche Zusammenarbeit. Es wird in Hohenfels, in Grafenwöhr zusammen geübt, in der Kolbitz-Letzlinger Heide. Der Mitglieder des Verteidigungsausschusses sind schon seit Jahren eigentlich immer wieder im Afrikom zu Besuch. Es gibt einen Verbindungsoffizier natürlich im Afrikom und unter anderem auch Mitglieder, also die Präsidenten vom BND besuchen, also vom Bundesnachrichtendienst, besuchen das Afrikom immer wieder. Das Bundeskanzleramt, Auswärtige Amt, Verteidigungsministerium trifft sich eben auch immer wieder zu Gesprächen mit dem Afrikom. Und natürlich gibt es auch immer wieder die Gespräche auf NATO-Ebene, wo eben NATO-Treffen stattfinden, wo eben immer auch ein deutscher Offizier mit dabei sitzt. Mein Lieblingsbeispiel für diese Kooperation, für diese gute Partnerschaft, ist eigentlich der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart. Der ist zur Ehren der Militärangehörigen in Stuttgart. Und ja, das ist immer eine ganz tolle Sache. Das soll auch mal ein Protestpunkt von uns nochmal sein, damit eben weniger politisches Kapital aus Militärkooperationen geschlagen werden kann, auf lokaler Ebene durch den grünen Oberbürgermeister Kuhn. Und ins Goldene Buch wird dann halt reingeschrieben, hier, danke für die tolle Zusammenarbeit. Ich will nochmal gerne so ein bisschen zurückkommen zu dieser, wie eigentlich so eine Basis, wie viel Zeit habe ich noch, Tobias? Wie eigentlich auch so eine Basis auch nach außen wirkt. Man muss sagen, wenn man mit älteren Aktivistinnen spricht, die hatten vor den Anschlägen am 11. September, gab es da durchaus viel mehr Austausch auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Das hat sich jetzt eben eher in quasi offiziellere Ebenen oder eben in einer offenen Ebene von eben diesem Golfplatz von, ja, eher von Führungskräften verschoben, weil eben da doch schon auf so einer einfachen Ebene eine gewisse Abschottung doch passierte. Das Afrikom warnt auch jedes Mal die Soldatinnen und Soldaten, wenn Demonstrationen in Stuttgart stattfinden, da die Stadt zu meiden. Und auch wird nicht mehr, also nicht mehr mit so Afrikom-Nummernschildern, das war vorher wohl an den Nummernschildern zu erkennen, auch das hat sich geändert. Und es wird auch angehalten, die Soldaten nicht in Uniform und so außerhalb der Kasernen zu sein, es sei denn für irgendwelche Kooperationsveranstaltungen. Es gibt auch eine eigene Zeitschrift für die US-Community, einen eigenen Radiosender, der natürlich auch zivil gehört werden kann, der läuft bei mir manchmal in der Küche und es ist nicht so spannend, es ist ziemlich langweilig, was da gesagt wird. Man denkt ja, man hört dann mal, oh hier, Mann, wo ist jetzt der nächste Drohnenanschlag, das ist interessant, aber nee, da das lohnt sich weniger. Es gibt auch ganz eigene Zeitschriften, also es findet ja auch auf diesen Kasernen, das ist mir wichtig, es ist auch wie eine Stadt in der Stadt, da findet auch Leben statt, militärische Landschaften bedeuten eben nicht nur, dass da Tod gebracht wird, dass da Tod in Kooperation steht, sondern dass eben auch ganz aktives Leben stattfindet, aber unter militärischen Gesichtspunkten oder unter in militärischen Einfluss dieser Lebenswelt Militär. Das ist ein ganz schönes Beispiel, das ist so eine Zeitschrift für die Community. Da gibt es immer den Monat des Militärkindes. Ja, da wird dann immer auch so ein bisschen, naja, ihr seht ja, die Bilder, die sprechen eigentlich so ein bisschen für sich. Das lohnt sich, at a glance heißt das, das lohnt sich echt durchzublättern. Ich zeige noch ein paar andere Beispiele dann daraus. Das ist aber schon mal ein gutes Beispiel, wie man merkt, wie so eine militärische Landschaft eben auch rückwirkt auf die Menschen, die dort arbeiten. Klar, die arbeiten irgendwie freiwillig, haben ihre sozioökonomischen Zwänge, warum sie auch da vielleicht arbeiten müssen. Aber es färbt dann eben auch auf diese Familien, auf die Menschen da im Afrikum und in der Umgebung ab. Ich hatte ja schon diesen Hundewaschsalon erwähnt, das ist so mein Lieblingsbeispiel, aber man sieht, rechter Hand gibt es dann auch das Mario Hotel, das ist in der Nähe vom Afrikum. Die haben auch dann Special Rates, also besondere Bonusprogramme für Soldatinnen und Soldaten. Auch das soll nächstes Jahr mal ein Ziel von einer Demonstration sein, um eben diese zahlreichen Verknüpfungen öffentlicher zu machen und eben genau auch Demonstrationen an die Orte von Kooperation und wirtschaftlichen Nutzen zu tragen. Selbst werden ja alle Einrichtungen in Deutschland, alle US-Einrichtungen von der Firma Pond Security bewacht. Private Sicherheitsdienstleistungsfirma, eine deutsche Firma, die eben jedes Jahr auch diesen, oder immer, das sind 5-Jahres-Verträge oder sowas, immer den Zuschlag für die Bewachung erhält. Aber es gibt natürlich auch deutsche Polizei, die eben diese Einrichtungen bewacht. Nochmal zurück zu diesem bunten und vielfältigen Leben. Es gibt eben auch ein großes Freizeitangebot, was im Afrikum geschaffen wird. Meine Lieblingsbeispiele, ein Beispiel ist hier unten, das heißt Scream Free Parenting, also sowas wie gewaltfreie Kindererziehung. Und ich finde das spannend, weil das natürlich in einem sehr großen Kontrast dazu steht, dass auf der einen Seite auch Menschen über diese Drohnenangriffe zum Beispiel getötet werden und auf der anderen Seite eben auch so gewaltfreie Erziehung tatsächlich auf dem Programm steht. Es gibt immer wieder, es gibt auch Bootcamps für die Kinder, also wer das kennt, dann ist das ist die Warrior Adventure Quest Reihe, also die ja, Krieger-Abenteuer-Reihe. Vielleicht hat die Bundeswehr da sicher ein bisschen was abgeguckt für ihre Adventure Games. Und das ist dann mal so ein Wochenplan, den ich ganz schön finde, was man so alles machen kann, wenn man eben Mensch ist auf so einer Kaserne. Eines meiner Lieblingsbeispiele, das nennt sich Bullyproof Your Kids. Also ihr kennt das englische Wort Bulletproof, kugelsicher. Und Bully ist ja so derjenige, der mobbt, also mobbsichere Kinder, aber eben mit Bulletproof, Bullyproof, das Sprachspiel, was ich ganz schön finde, wo sich genau dieser militärische Lebensstil eben auch in sowas wieder rückspiegelt. Und ich will es vorwegnehmen, das spiegelt sich auch in unser aller Leben natürlich wieder, Militär allgemein, nur oftmals ist es vielleicht gar nicht so sichtbar. Wir hatten ja gestern dieses schöne Beispiel mit der Tomatensuppe. Wie kann man eigentlich so eine Tomatensuppe militarisieren? Das ist natürlich im Kleinen hier, wird es natürlich größer. Ja, gibt es noch so ein paar andere Superhero-Bowling. Aber mein anderes Lieblingsbeispiel ist Shopping nach Rammstein. Da werden regelmäßig Shoppingtouren nach Rammstein organisiert. Rammstein kennen die einigen oder anderen. Da gab es ja vor kurzem auch so ein Klageverfahren von Betroffenen. Da hat ja das Gericht und auch der Generalbundesanwalt eine wirklich sehr also schlechte Rolle gespielt, da eben auch den Opfern, wir hatten es ja gestern Abend mit den Afghaninnen, dass eben das wichtig ist, dass auch die Menschen, die für sowas verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Auch da gibt es Kooperation oder zumindest in gewisser Weise von deutscher Seite eine Akzeptanz auf jeden Fall. Ich würde sogar halt weitergehen. Rechts nochmal die Warrior Zone, das ist so die Chill-Out-Area für all die gestressten Soldatinnen und Soldaten, die sich vom Einsatz wieder erholen müssen. Ganz wichtig ist eben das, dass soldatisches Leben auch immer bedeutet, man hat es auch in Deutschland mit der ganzen PTBS-Debatte, posttraumatische Belastungsstörung, eben diese Regeneration, um wieder kriegsfähig zu sein. Auch das wird eben in diesen Freizeitangeboten, spiegelt sich wieder. Das hatten wir schon kurz. Ich komme auch so langsam zum Schluss. So meine noch ein paar schöne Beispiele. Es gibt auch immer so dieser Commander's Cup, ne? Shotgun starts at 9 a.m. Also geht los um 9. Das ist immer dieses deutsch-amerikanische Golfturnier. Und links sieht man, da gibt es immer solche Läufe, also ganz in Hollywood-Manier. Fittest versus fastest. Also die Fittesten gegen die Schnellsten. Da gibt es Freizeitangebote. Und hier dieser Run to Remember. Da kann man an die gefallenen Soldatinnen und Soldaten erinnern, die eigenen Kameradinnen. Und die ersten 100 Einsendungen, die den Namen der gefallenen, ihrer gefallenen Kameraden einsenden, die kriegen das T-Shirt kostenlos. Das steht da tatsächlich, das ist jetzt kein Spaß von mir. Gesponsert von BMW. Genau, und das ist schon interessant. Wir wollen vielleicht mal demnächst auf diese Aktien, also gibt es ja diese kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, das da vielleicht mal kurz ansprechen, wie toll das eigentlich so ist. Nochmal kurz zum Widerstand. Ich hatte ja am Anfang kurz erwähnt, dass es eben diesen Widerstand schon sehr lange gibt. Es gibt schon lange Demonstrationen. Wir hatten ja mit die Medea Benjamin, wir waren schon echt öfter mal vom Afrikum zum Ostermarsch, zum Antikriegstag und so weiter. Es gab ja beim Kirchentag die lange Menschenkette. Es gibt wirklich eine ganze Reihe an Aktionen, die gelaufen sind in den letzten ein, zwei Jahren. In Stuttgart wollen wir das jetzt weiter verstetigen. Nächstes Jahr 12 Monate, 12 Aktionen soll es geben. Jeden Monat eine Aktion, wo eben diese symbolischen Orte vorm Rathaus, im Mario-Hotel, beim Golfplatz. Es gibt ja dieses, beim die Flughafen Stuttgart, da gibt es einen Teil, der ist quasi militärisch genutzt, eben an so einen Ort, an die Orte der Kooperation, dass eben zukünftig in mein Ziel wäre, dass eben in OB Kuhn, in Oberbürgermeister Kuhn, die Leute nicht ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart eintragen lässt, sondern man sagt hier, wir als Stadt, wir haben natürlich nur begrenzten Einfluss, wo was stationiert ist, aber wir fragen hier kritisch nach und wir sind auf der Seite der, die protestieren und die sagen, wir wollen weder die Bundeswehr noch die US-Armee noch irgendein Militär hier in der Stadt Stuttgart. Und das ist unser Ziel fürs kommende Jahr und ich hoffe, da kann man was erreichen mit diesem Hebel. Vielen Dank.